Wir waren 1. Samuel 28, Saul bei der Totenbeschwörerin in Endor. Die Verse 13 bis 19, die Antwort Samuels. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, was siehst du? Das Weib sprach zu Saul: Ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach: Wie ist er gestaltet? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässest? Saul sprach: Ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach: Warum willst du mich befragen, dadurch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Samuel sagt dem Saul eine harte Wahrheit. Gott ist nicht mehr mit Saul. David wird König werden. Die Begründung ist Sauls Ungehorsam. Samuel geht noch weiter und sagt zu Saul, er wird am nächsten Tag fallen und bei ihm sein im Totenreich. Totenreich steht hier nicht, aber das ist nun einmal. Ich gehe nachher noch auf einige Dinge ein. Den Schluss der Geschichte erzähle ich. Saul ist völlig verzweifelt, ist verständlich. Wenn einem gesagt wird, du wirst im Kampf fallen und Israel wird die Schlacht verlieren, du wirst morgen tot sein, Gott hat dich verlassen und so weiter und so fort. Das war keine erbauliche Stunde für Saul. Saul ist verzweifelt und seine Männer und die Frau drängen dann darauf, dass er sich noch einmal körperlich stärkt. Das geschieht auch und er kehrt dann zurück in der Nacht zu seinem Heer. Und am nächsten Tag geht es dann in den Kampf. Ein paar Anmerkungen zu dieser Geschichte. Da wird natürlich ein Bereich aufgetan, der ein Grenzbereich ist. Wir müssen einfach festhalten, es gibt die Wirklichkeit spiritistischer und okkulter Mächte. Die Bibel sagt ganz grundsätzlich: Hände weg. Hände weg. Wir beobachten an Saul, wo sich der Mensch von Gott abwendet. Und Gott verliert, wendet er sich früher oder später anderen Mächten zu, weil er keinen religiösen Halt hat. Wo Gott auszieht, ziehen die Götzen ein. Wo die Menschen Gott verlassen, holen sie sich früher oder später andere Götter, wenden sich ihnen zu. Ich denke, das ist auch ein Stück weit die Wirklichkeit unserer Zeit. Die rückgängige Prägung durch das Christentum in unserer Gesellschaft bzw. im ganzen Westen eröffnet neue religiöse Möglichkeiten. Dass wir uns im Klaren sind, ich vermute, dass der Prozentzahl in unserer Bevölkerung zu allen Zeiten, derer, die mit Ernst Christ sein wollen, zu allen Zeiten etwa gleich groß war. Ich persönlich glaube nicht, dass es früher wesentlich mehr, jetzt sage ich mal so halt, entschiedene, wirklich entschiedene Christen gab. Aber das Christentum hat mit seiner Lehre das Volk geprägt und darin auch vor manchem bewahrt. Und wenn dieser Schutz wegfällt, dann fällt wirklich ein Schutz weg und das Volk ist ohne religiöse Prägung und Orientierung und sucht sich seine Götter. Und deshalb leben wir in der Tat in einer nachchristlichen, multireligiösen Gesellschaft und das heißt auch in einer durch Esoterik und alles Möglichen geprägten Gesellschaft. Und diese Dinge haben zweifellos Zulauf, denn der Mensch ist religiös. Der Mensch ist nicht areligiös. Wir stoßen hier auf die Wirklichkeit dieser Mächte, mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Wir stoßen hier aber auch auf die Wirklichkeit, dass die Toten für uns tot sind, aber dass sie im Totenreich in irgendeiner Form leben. Ich halte nichts von der Ganztod-Theorie, dass die Menschen ganz tot seien und erst mit der Wiederkunft wieder auferweckt werden oder bei der zweiten Auferstehung. Der Mensch ist tot, bedeutet tot für uns. Und wir sollen den Tod achten und deshalb zu Toten keine Verbindungen herstellen. Aber sie leben an einem anderen Ort. Was es dazu noch zu sagen gäbe zu diesem anderen Ort, das würde die Thematik heute sprengen. Das wäre ein Thema für sich. Die Tragik Sauls, Gott redet nicht mehr. Hätte es selbst nach der Verwerfung Sauls noch Möglichkeiten gegeben, wenn sich Saul anders verhalten hätte? Das ist eine Wenn-Frage, die zu stellen sich nicht lohnt. Wir merken, dass Saul an gewissen Dingen festhielt und sich das Elend vertieft hat und er aus diesem Kreis nicht herauskam oder nicht kommen wollte, wie auch immer. Man kann sagen, die Verstockung ist fortgeschritten. Kapitel 29, bitte. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. So wie der Samuel reagiert, kann er echt gewesen sein. Der Samuel hat sich ja beklagt. Der Samuel wurde erkannt. Also das vom Text her würde ich, diese Frau hatte diese Macht und es ist eine Macht, die Gott zulässt. Und sie holt den echten Samuel herauf, würde ich vermuten. Von dem her, wie das Kapitel beschrieben ist. Nicht? Ich meine, es ist ja auch, der Samuel sagt ja auch ein prophetisches Wort. Er tritt wirklich auf als Prophet und sagt dem Saul ein prophetisches Wort bis dahin, dass er sagt, morgen bist du bei mir im Totenreich. Kapitel 29, Gott selber greift ein, David wird zurückgeschickt. Die anderen Philisterfürsten haben den Achish kritisiert und sagen, was bringst du den David mit, das geht nicht, der ist nur ein Israelit. Hier greift Gott ein, nachdem David hier einige Dummheiten gemacht hat. Ich habe vor der Pause darüber erzählt. Das Kapitel 30 können wir überspringen. Krieg und Sieg gegen die Amalekiter. Kapitel 31, äußerst kurz berichtet Sauls Tod. Er muss in den Krieg. Er wird verwundet. Er möchte nicht den Philistern in die Hände fallen. Das war zu allen Zeiten nicht so besonders schön, den Feinden in die Hände zu fallen, vor allem als der König. Er bittet seinen Waffenträger, ihn zu töten. Er tut's nicht. Er stürzt sich selber in das Schwert. Tragisches Ende. Er wird dann gefunden. Er wird enthauptet. Und es sind dann die Bürger von Jabesh in Gilead im Ostjordanland, die seinen Leichnam, der wird ja aufgehängt öffentlich bei den Philistern, um den Spott zu treiben, die holen diesen Leichnam bei Nacht und geben ihm ein würdiges Begräbnis. Die Bürger von Jabesh Gilead, denen Saul damals geholfen hat in einem Krieg, das wird früher berichtet. Sie erweisen ihm die letzte Ehre. Und das wäre auch richtig so. Nicht, da könnte man manches dazu sagen, wie der Mensch in der Gefahr ist, natürlich gerade in Feindschaft, natürlich gerade auch in persönlichen gestörten Beziehungen und gerade natürlich auch im Krieg, dem Menschen seine letzte Würde zu nehmen. Und da wird dann der Mensch wirklich zum Tier. Das zweite Buch Samuel, mit dem Tod endet das erste Buch. Wie gesagt, das war früher eine Einheit, 1. und 2. Samuel, ursprünglich eine Einheit. Die Zäsur nach dem Tod Samuels ist natürlich sinnvoll. Wenn man schon zwei Bücher draus macht, dann ist diese Stelle die einzig richtige. 2. Samuel 1 habe ich nicht vor, ausführlich viel dazu zu sagen. Es ist die Reaktion Davids auf Sauls Tod. Es kommt ein Bote aus der Schlacht zu David und sagt ihm, dass Saul tot ist und er verkündet, dass er ihn selber getötet habe. Und er verspricht sich natürlich, dass er von David Belohnung kriegt, Karriere, Förderung, dass er ihm um den Hals fällt. Endlich ist der Feind getötet und dieser Bote hat sich völlig verrechnet in David. David ist sich in seinem Verhältnis zu Saul und natürlich auch zu seinem Sohn treu. David reagiert, Vers 11 und 12, mit der Totenklage. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren. Und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch Schwert gefallen waren. Und diesen Boten, der gelogen hat, ja, der war es ja gar nicht. Saul hat sich selber getötet. Der gelogen hat und sich so bei David einschmeicheln wollte, zu dem spricht er: Wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den Gesalbten des Herrn, um ihn zu töten. Also dieser Bote hat sich völlig verkalkuliert. Der dachte sicher, ist im falschen Film, als der David seine Kleider zerreißt, anstatt sich zu freuen und ihn zu belohnen. Und er gibt dann den Auftrag, dass dieser Mensch getötet wird. Er wusste ja nicht, dass er nur ein Lügner war und kein Mörder. Er musste ja davon ausgehen, dass es stimmt, was er sagt. Dann folgt das Klagelied. Ein Klagelied Davids über den Tod von Saul und Jonathan. Denke, ein Klagelied, auch wenn wir die ganze Woche in Zeitdruck sind, das lesen wir einfach einmal. Es ist ein Lied, wie wir wenige haben im Alten Testament, ein persönliches Klagelied. Ab Vers 19, die Edelsten sind in Israel, sind auf deinen Höhen erschlagen, wie sind die Helden gefallen, sagt's nicht an in Gad, verkündet's nicht auf den Gassen in Aschkelon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht fröhlich frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Erste Strophe, verkündet's nicht den Feinden, die spotten und frohlocken. Zweiter Vers, die Berge von Gilboa, es soll weder Taue noch regnen auf euch, ihr trügerischen Gefilde, denn da selbst ist der Heldenschild verworfen, der Schild Sauls, als sei er nicht gesalbt mit Öl. Das Gebiet, wo der Tod stattfand, wird beklagt. Die Erde möge mittrauern. 22, dritte Strophe, der Bogen Jonathans hat nie gefehlt und das Schwert Sauls ist nie leer zurückgekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Mark der Helden. Saul und Jonathan geliebt und einander zugetan im Leben und im Tod nicht geschieden, schneller waren sie als die Adler und stärker als die Löwen. Die Toten werden geehrt, gewürdigt. 24, nächste Strophe. Ihr Töchter Israels weinet über Saul, der euch kleidete mit kostbarem Popo und euch schmückte mit goldenen Kleidern, Kleinoden an euren Kleidern. Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Aufforderung an das Volk mitzuklagen und dann der Schluss. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Zu diesem letzten Vers darf ich noch einen Satz sagen. Der wird ja herangezogen, um gelegentlich zu begründen, David und Jonathan hätten eine homoerotische Beziehung gehabt. Ich glaube, das ist nicht notwendig, was wir bisher über die Frauen Davids lesen, gibt nicht die Vermutung, als dass das so herzlich war. Was wir an Inhalten erfahren, an Freundschaft, ist die Freundschaft mit Jonathan. Das war sicherlich eine tiefe Beziehung, innere Beziehung. Und da muss man jetzt nicht die Homosexualität dazu bemühen, um diesen Vers zu verstehen. Man muss sich einfach vorstellen, auch David, der Gejagte, das war auch mit seinen verschiedenen Frauen problematisch. Mehr an dieser Stelle nicht dazu. So viel für heute zu den Texten. Jetzt haben wir ganz viel Texte, wirklich viel besprochen. In der Regel sind wir drüber geflogen und haben sie aus großer Distanz von oben großflächig angeschaut. Ab und zu sind wir gelandet, wie mit einem Hubschrauber, und haben einzelne Stellen vertieft. Es ist wirklich ein ungeheuer umfangreicher Textkomplex, der natürlich noch sehr viel mehr an Auslegung ermöglichen würde, wenn wir die Zeit dazu hätten. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag bieten zu gestern. Ich möchte Ihnen das jetzt einfach zumuten, dass Sie noch etwas springen. Wir hatten gestern die Frage, wie zeigt sich Gottes Gegenwart in Zeiten des Widerstandes, der Anfechtung und des Preisgegebenseins. Ich habe unterschieden zwischen Anfeindung von außen und Anfechtung von innen und habe einige Dinge gesagt, grundsätzlicher Art, aber dann vor allem der Blick auf die Anfeindung, und möchte jetzt noch etwas sagen, speziell zur Anfechtung von innen. Bei der Anfechtung wird mein Glaube von mir, von innen heraus in Frage gestellt. Nicht von außen, sondern von innen. Ich habe Zweifel an Gott, vielleicht grundsätzliche Zweifel an seiner Existenz, atheistische Zweifel, oder Zweifel, ob seine Liebe mir gilt. Solche Anfechtungen stören das persönliche geistliche Leben, belasten die stille Zeit. Deshalb kann man diesen Anfechtungen auch nicht unbedingt durch stille Zeit und Gebet begegnen. Weil gerade wenn ich Bibel lese und bete, diese Anfechtung am lautesten schreit in mir. Was kann ich persönlich tun? Erstens, auch hier die Frage, liegt eine konkrete Sünde oder Ungehorsam vor? Es muss nicht sein. Es gibt auch die Anfechtung als Prüfung von Gott, wie bei Hiob, ohne dass eine besondere, bestimmte Sünde die Ursache wäre. Und deshalb ist für einen, sage ich mal so, für einen normalen geistlichen Menschen und Christ ist klar, ob Sünde oder Ungehorsam vorliegt oder nicht. Da braucht man sich nicht martern. Gibt's irgendwo ganz weit hin drüben noch etwas? Die Dinge sind in der Regel klar. Höchstens, man hat sich selber von der Grundlage des Evangeliums, warum auch immer, entfremdet, weil und dann sind die Dinge nicht mehr klar. Das Zweite, das habe ich gestern schon deutlich gemacht, in der Anfechtung brauche ich die Verheißungen. Ich darf geistlich nichts tun, was meine Anfechtung noch verstärkt. Wenn mir zum Beispiel die persönliche stille Zeit schwerfällt, dann würde ich so jemand zugute halten, dass er diese Zeit minimiert, wenn er gleichzeitig merkt, die Gemeinschaft tut mir gut. Dann ist das für eine gewisse Zeit ein Ersatz, den man erlauben muss. Mit Zwang erreicht man überhaupt nichts. Drittens die Frage, was hat mir bisher gut getan, auch geistlich, im Glauben? Was hat mich gestärkt? Bei der Kaffeepause trafen sich auch einige Rückenpatienten und haben ihre Erfahrungen ausgetauscht, was ihnen gut tut. Ich gehöre auch dazu. Nicht? Und da haben wir jetzt gemerkt, was uns, seit wir eine gewisse Gymnastik machen, gut tut. Und da spürt man einfach, was gut tut. Und das sollten wir auch geistlich lernen. Was hat mir bisher gut getan? Was sind Dinge in meinem Leben, auf die ich gern zurückblicken kann? Wo sind die positiven Erfahrungen mit Gott? Und wenn von dem allem gar nichts mehr da ist, dann ist es schon fast eine Depression oder mindestens eine depressive Anfechtung. Dann kommt man alleine sowieso nicht mehr raus. Wenn ich selber gar keinen Lichtstreif in meinem Leben mehr sehe, dann brauche ich einen Menschen, der mir hilft. Wenn es nicht so schlimm ist, dann diese Frage, was hat mir gut getan, was war positiv, was hat mir bisher geholfen? Daran möchte ich mich erinnern und das kann mir wieder aufhelfen. Wir sollten uns in unserem Leben, auch in Phasen, denen es gut geht, klar machen, warum wir überhaupt glauben. Warum glaube ich an Jesus? Das muss ja Gründe haben. Es muss doch Gründe geben, warum ich überzeugt bin und warum ich Christ bin und nicht Atheist, warum ich Christ bin und nicht Esoteriker, warum ich Christ bin und nicht dem Islam nicht zuge. Es muss doch Gründe geben. Die muss ich mir klar machen, wenn es mir gut geht. Und daran, die muss ich mir dann erinnern und mir vorhalten, wenn sie mir wackelig werden. Viertens, in Zeiten der Anfechtung auch fragen, was tut dem Leib und der Seele gut? Machen Sie die Anfechtung nicht noch schlimmer, indem Sie fasten, sondern versuchen Sie, Ihren Leib und Ihre Seele aufzubauen. Kein Schlafentzug. Keine Nahrungsentzug. Der müde Mensch und der hungrige Mensch ist noch anfälliger für Anfechtung. Das sind Dinge für Zeiten der Stärke, nicht für Zeiten der Schwäche. Ich muss durch den Schwachen nicht noch schwächer machen. Gestern hat Bayer Leverkusen in England gespielt und da habe ich davor in der Zeitung gelesen, sie würden mit der B-Mannschaft auflaufen. Ich bin zwar kein Trainer, aber ich dachte, genau das ist falsch. Wenn sie da eine hohe Niederlage kriegen, dann sind sie noch depressiver. Nicht Bayer Leverkusen ist ja fast auf dem Abstiegsplatz oder ist schon. Wenn man schwach ist, darf man sich nicht noch zusätzlich schwächen. Sondern da muss ich sehen, was alles kann ich beitragen, um mich zu stärken. Ich darf mich dann auch nicht unter Arbeitszwang setzen. Dann arbeite ich das Normale und nehme Samstag, Sonntag frei und ich tue etwas, was mir gut tut. Besinnen Sie sich in schwierigen Zeiten auf das, was Sie gerne tun. Haben Sie ein Hobby? Gehen Sie gerne raus. In Zeiten der Schwäche, der Anfechtung, auch der psychischen Schwäche, muss man an die frische Luft, muss man in die Natur, am Schreibtisch verkümmerter Mensch. Und wenn man es im Winter hat, dann muss man irgendwo hin, wo Schnee hat, wo es nicht grau ist und trüb. Ich sage das nicht nur, weil mir Schnee gefällt und ich langsam wieder depressiv werde, weil der Schnee geht. Es war so schön, Schnee und kalt und Winter. Ah. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich Grönland-Missionar. Fünftens, die Gemeinde nicht verlassen, die Gemeinde nicht verlassen. Und umgekehrt gilt, die Gemeinde muss immer wissen, es sind Angefochtene unter uns. Die Verkündigung bis hinein in jeden Kreis, in jeden Hauskreis muss damit rechnen, es sind Angefochtene unter uns. Und entsprechend müssen wir reden und uns zueinander verhalten. Wir wissen es nicht voneinander, aber damit müssen wir rechnen. Ein paar Dinge noch zur Seelsorge. Der Seelsorger oder die Seelsorgerin ist nie darüber erschüttert, wenn ein Mensch kommt und seine Anfechtung bekennt. Man kann betroffen sein, aber nicht erschüttert. Das gehört dazu. Man muss damit rechnen. Wenn der überzeugendste Christ da sitzt und sagt, ich kann nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr Bibel lesen, ich komme gerade beim Bibellesen auf die dummen Gedanken. Das darf uns nicht erschüttern. Das gibt's einfach. Zweitens, keine falschen Appelle. Streng dich an. Bete mehr. Lies mehr die Bibel. Keine Lasten auflegen. Drittens, Raum geben zur Klage. Egal was es ist, lassen Sie die Menschen ihr Elend erzählen. Unterbrechen Sie sich nicht, bis Sie sich auserzählt haben. Irgendwann hört's auf. Wenn man die Klage abbricht, dann ist nicht ausgeklagt. Seelsorge muss Klage aushalten. Wer Klage nicht aushalten kann, kann nicht Seelsorger sein. Die Zusage steht im Mittelpunkt. Ich sage dir zu, der Herr verlässt dich nicht. Fünftens, für Glaube und für Bitte halte ich wichtiger als Appelle. Appelle sind häufig einfach nicht umsetzbar. Deshalb glaube ich für den anderen, ich bete für den anderen und ich sage es auch. Und ich strahle die Gewissheit aus, der Herr wird dir helfen. Ich habe die Gewissheit für dich, der Herr lässt dich nicht los, der Herr wird dir helfen. Der Seelsorger braucht die Gewissheit, nicht der Angefochtene, der hat sie nicht. Sechstens, wenn ein Mensch in der Seelsorge von der Klage zur Anklage wechselt und an Gott schuldig wird, muss das zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch bekannt und vergeben werden. Nicht unbedingt gleich. Gott ist dem Hiob nicht in die Rede gefallen. Gott ist dem Jeremia nicht in die Rede gefallen. Er hat sie anklagen lassen. Das musste raus. Aber als es raus war und es denen wieder besser ging, dann war bewusst, es war Schuld, die wird bekannt und wird vergeben. Man kann in der Klage wechseln zur Anklage und schuldig werden. Das zeigt die Bibel. Das muss bereinigt werden. Die Klage ist nicht Schuld, aber die Anklage. Das ist ein Unterschied. Siebtens, auch der Seelsorger überlegt, wie er leiblich sei. Das tut dir gut. Und was dem Körper und der Seele gut tut, tut auch dem Geist gut. Und dann erleben, wie es wieder bergauf geht. Braucht man Geduld, den Weg muss man mitgehen. Und dann erlebt man, wie ein Mensch aus seinem Tal herauskommt und wieder aufblüht und wieder feste Schritte geht und plötzlich wieder strahlt. Ich habe neulich einem gesagt, weißt du, man sieht's dir an. Man sieht's dir an nach 2 Monaten. Man sieht's dir wieder an. Du strahlst wieder. Diese Zeit braucht man und muss man mitgehen. Und das ist schön, wenn man das dann auch erlebt. Ein Nachtrag ganz kurz gefasst mit ein paar unvollständigen Linien. Und jetzt machen wir noch Streitkultur. Das Miteinander vor Gott im Geflecht der Beziehungen, das ist ja ein Thema. Das ist natürlich ein Lebensthema. Da muss ich jetzt eine Vorbemerkung machen. Also die Entscheidungen Gottes über meinem Leben haben mich zu einem Schriftausleger gemacht, nicht zu einem Themenreferenten. Die biografischen Weichenstellungen meines Lebens haben dazu geführt, dass ich nicht zu Hause bin in der Seelsorgelehre, sondern in der exegetischen Literatur. Aber die Weichenstellungen Gottes in meinem Leben haben auch dazu geführt, dass ich selbst am Bengelhaus nicht nur Lehrer bin, sondern auch Seelsorger und sehr viele Gespräche führe. Da ich also ein praktischer Mensch der Seelsorge bin, bekommen Sie keinen Fachvortrag, sondern ich sage zu diesem Thema, was mir zurzeit dazu wichtig ist. Damit ist dieses Referat natürlich am Anfang und am Ende nicht abgerundet, nicht vollständig, unvollkommen. Und vielleicht fallen Ihnen noch ein paar vergleichbare Vokabeln dazu ein. Das wäre mir wichtig, das festzuhalten. Ich bleibe hier auch relativ allgemein, weil das Thema relativ allgemein gestellt ist. Man könnte das jetzt für verschiedene Beziehungsfelder spezifizieren. Ich bleibe auch ein Stück weit allgemein, weil wir ein großer Kreis sind und weil aufgenommen wird. Also ich kann keine, auch wegen der Größe des Kreises, nicht? Ich erzähle ein entsprechendes Beispiel und dann sagt ihm, ach, der meint ja den oder die. Das darf natürlich nicht sein. Miteinander vor Gott im Geflecht der Beziehungen
Ich möchte in einem ersten Teil Hilfe nennen, dass Beziehungen gelingen. Denn wir müssen ja zuerst im Vorfeld arbeiten. Wir wollen ja gar nicht, dass Beziehungen in die Brüche gehen. Und im zweiten Teil möchte ich allgemeine Tipps geben, nach meiner Erfahrung, was zu tun ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Großer erste Teil, Hilfen, dass Beziehungen gelingen, die haben wir anzubieten und wir speisen uns als Christen aus zwei Quellen. Aus Gottes Gebot und aus der Weisheit. Gottes Gebot steckt den allgemeinen Rahmen ab und die Weisheit, die biblische Weisheit und unsere Weisheit, wenn uns denn welche geschenkt ist, ist Lebenserfahrung aus dem Glauben. Nicht, wir haben ja nicht für alles eine biblische Anleitung. Die Weisheit ist aus dem Glauben gewonnene Lebenserfahrung. Ich möchte ein paar Beziehungsfelder ansprechen. Das ist jetzt eine absolute Auswahl. Und ich sage zu diesen Beziehungsfeldern nur, was mir das Wichtigste zu sein scheint. Nicht vollständig, sonst das wäre jedes ein Thema für sich. Erstens die Eltern-Kind-Beziehung. Je älter ich werde, ich sage in Klammer dazu, vielleicht auch zu spät, erkenne ich immer mehr, wie wichtig diese Beziehung ist für ein späteres gelingendes Leben. In Heranwachsen, in der Kindheit und Jugendzeit bekommt der Mensch die entscheidenden Prägungen. Und vieles, was später schief läuft, entscheidet sich hier, so hart es ist. Und deshalb müssen wir dieses Thema warm halten in unseren Gemeinden und neu zurückgewinnen. Und wo würde es leichter fallen, das zu sagen, als gerade hier, wo man ja viel dafür tut, für diese Themen. Wir müssen in die Gemeinden an junge Christenfamilien hineingeben, den Mut zur Erziehung. Es ist die Tragik unserer Gesellschaft, dass Kinder weithin nur noch versorgt, aber nicht mehr erzogen werden. Und das ist ein Unterschied. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die erziehende Generation ist dermaßen verunsichert, dass man sich nicht mehr richtig traut zu erziehen, weil einem von überall suggeriert wird, alles, was du tust, ist falsch. Es wird alles furchtbar problematisiert und dann macht man gar nichts mehr. Anstatt dass man bedenkt, wenn man nur den gesunden Menschenverstand anwendet, dann hat man schon zu 75% richtig erzogen. Mut zur Erziehung, Erziehung zu werten. Erziehung in der Balance von Grenze und Freiheit. Kinder, die keine Grenzen bekommen, sind nicht richtig erzogen. Kinder, die keine Freiheit bekommen, sind nicht richtig erzogen. Denn das Ziel der Erziehung ist die Erziehung zu einer Persönlichkeit, die fähig ist zum Leben. Und dazu braucht es die Balance zwischen Grenze und Freiheit. Erziehung braucht die Gesprächsfähigkeit der Eltern über alle Themen. Das müssen wir vor allem den jungen Männern sagen. Den jungen Vätern. Ihr seid Väter, ihr müsst mit den Kindern reden. Da ist nicht nur die Frau dafür da. Die Verantwortung der Väter für die Erziehung ist elementar wichtig, vor allem für die Söhne in der Pubertät. Gleichzeitig müssen im vorgeschrittenen Alter der Kinder die Eltern lernen, loszulassen. Sie erziehen die Kinder, um sie loszulassen. Wo Eltern nicht loslassen, ist eh der Streit vorprogrammiert. Oder die Kinder bleiben ein Leben lang abhängig. Wir müssen lernen, primär in der Familie, aber auch sonst, nicht nach Leistung zu lieben. Wir müssen lernen zu lieben, auch wenn die Kinder sich anders entwickeln, als wir es gerne hätten. Ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, gleich kurz nach der Geburt, zwei Wünsche hätte ich: nicht zu früh heiraten und nicht Pfarrer werden. Wenn sich jetzt, was ich mir gar nicht vorstellen kann, doch jemand nicht dran halten würde, müsste ich das auch annehmen. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Wenn wir einen Entwurf haben von den Kindern und alles dafür tun, dass das Kind da hineinpasst, was Bildung anbetrifft, was Hobby anbetrifft, was Freizeitgestaltung anbetrifft und so weiter, das geht nicht. Eltern müssen lernen, von vorne weg Kinder freizugeben. Sie sind dafür da, sie vorzubereiten auf ein selbstständiges Leben. Ich beschreibe hier ein sehr hohes Ideal der Erziehung und ich stehe hundertprozentig dazu. Nicht, weil das bei mir gelungen wäre, aber weil ich es für notwendig halte. Da entscheiden sich die entscheidenden Dinge, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und das Wort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, das gilt für viele Bereiche, gerade auch für Konfliktfähigkeit, für Gesprächsfähigkeit, für die Achtung des Menschen als Gegenüber, zum Umgang mit der Wahrheit und so weiter. Ich muss Ihnen einen kleinen exegetischen Ertrag aus einem völlig anderen Bereich hier mitbringen. Ich gestehe heimlich, es ist eines meiner Lieblingsgebiete. Und also ganz ohne kann ich diese Woche nicht beenden. Sonst kriege ich irgendwie komische Erscheinungen. Was könnte es anders sein als der Dekalog? Ein kleiner Aufbau. Der zweite Teil des Dekalogs, das ist meine Überzeugung von der Struktur her, beginnt mit dem Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Und das ist der Bereich der Generationen. Übrigens lebenslänglich. Auch der erwachsene Mensch soll seinen Vater und seine Mutter ehren, nicht nur der kleine Bub. Und diesem Gebot nachgeordnet ist töten, ehebrechen, stehlen, nicht lügen, nicht begehren. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass dies bewusst die Überschrift ist. Hier ist der Bereich genannt, in dem das hier gelernt wird. Die Würde gegenüber dem Menschen und die Unantastbarkeit des Lebens. Die Gabe der Ehe und ihre Unantastbarkeit. Die Wichtigkeit des Besitzes als Grundlage für das Leben, den jeder haben soll. Der Umgang mit dem Wort und die Frage nach den Gedanken und dem Neid, der Akzeptanz des anderen und dem, was er hat. Dieses Gebot regelt viel mehr. Gönne dem anderen, was er hat und sie, was du hast. Es regelt, ich habe es diese Woche schon gesagt, Selbstannahme und Selbsterkenntnis. Und diese Dinge werden hier gelernt. Und wenn sie hier nicht gelernt werden, ist es ganz schwer, sie nachzuholen. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, aber das müssen wir unter die Leute bringen. Denn in diesem Bereich geht zu viel kaputt. Auch gesellschaftspolitisch müssen wir das einbringen. Ich möchte einen zweiten Bereich nennen. Er ist ein ganz enger Bereich, die Ehen. Ganz wichtig für die Ehen ist das Gespräch, die Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen, gemeinsam und einzeln. Jeder soll sich entfalten dürfen. Die Ehe ist kein Ort, wo der eine blüht und der andere verwelkt. Und da muss man drauf achten. Der Mann muss achten, dass die Frau blüht. Das beste Schönheitsmittel für die Frauen sind die Männer. Nicht Deo und so Zeugs, das ist nur äußerlich. Und umgekehrt, die Frau muss schauen, dass der Mann blüht. Gegenseitig. Da wird nicht einer klein gehalten. Ehe ist partnerschaftlich. Wenn Ehepartner zu ungleich sind, ist es keine Partnerschaft. Ist nicht einer der Herr und die andere die Magd oder umgekehrt. Ich will ihm eine Hilfe machen, keine Gehilfin. Und Hilfe Eser in 1. Mose 2 ist maskulin. Das hat mit der Frau gar nichts zu tun als Frau. Das ist ein Ehrenwort. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nicht die seine Sklavin ist, die ihm entspricht. Ungewicht, ungleiche Partnerschaften machen auf Dauer nicht zufrieden, vielleicht nur eine Zeit lang, fühlt sich der Mann als Pascha oder die Frau. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch, was ist denn ein weiblicher Pascha? Bitte? Dankeschön. Das gibt's auch. Das ist nicht richtig. Ein ganz wichtiger Punkt, und jetzt merken Sie, ich spreche die Dinge da an, wo sie mir besonders wichtig sind, aber sie gelten übertragen natürlich für alle Beziehungen. Sensibel sein für die Unzufriedenheit des anderen. Merke ich, dass der Partner unzufrieden ist oder wird, auch ohne dass er sagt. Dieses Gespür sollten wir haben. Wenn wir das zu lange nicht merken, dann wird's gefährlich. Und ein letztes nenne ich hier von den Dingen, die mir wichtig sind, Bereitschaft, Schuld einzugestehen und zu vergeben. Das gilt natürlich für alles. Eltern, die nicht zum Kind sagen können, du, das ist, ich habe mich versündigt an dir. Ich habe dich falsch behandelt. Es muss möglich sein auf allen Ebenen, auch der Eltern gegenüber den Kindern. Sonst wird's ungleich. Und wenn das Eltern vormachen, dass das Eltern können, dann lernen Kinder, aha, das kann auch ich. Das kratzt nicht die Würde meines Vaters, wenn er kommt und sagt, du, das war falsch von mir. Vergib mir dieses Wort. Ist mir wirklich rausgerutscht. 5 Minuten Pause. Die frei. Wenn alle rausgehen, gehe ich auch. Zum Gemeindefeld möchte ich es ganz kurz machen. Ich vermute, dass es gestern Nachmittag dran war, das Beziehungsgefüge in unserem Dienst. Für die Gemeinde halte ich es für ganz wichtig, dass wir Leitungsämter als Dienst und nicht als Macht verstehen. Dass man natürlich gelegentlich als Verantwortlicher auch seine Leitungsposition einbringen muss, ist klar. Aber das Eigentliche, ich verstehe Leitungsamt als einen Dienst zum Wohle der Gemeinde und nicht, um Mitarbeiter meine Macht spüren zu lassen. Da sage ich natürlich meinem Berufsstand, aber auch allen Hauptamtlichen im Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das sind ganz sensible Dinge. Einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder, von diesem Wort her sind Leitungsämter zu definieren. Ein weiteres Wichtiges, es ist wichtig, den anderen anzunehmen, auch bei abweichenden Meinungen. Wir müssen lernen, zwischen Person und Sache zu trennen, das fällt uns Christen sehr schwer. Nur wenn wir das schaffen, sind auch kontroverse Diskussionen möglich, sogar mit einem kontroversen Ausgang. Kann ich eine Abstimmung im Kirchengemeinderat verkraften, auch wenn ich verliere? Wenn ich das gleich auf die persönliche Ebene zerre, das ist fatal. So kann man nicht miteinander leben. Geschieht aber so häufig. Prüfen Sie einmal, wie wir übereinander sprechen. Wir personifizieren immer sofort die Sachen. Und entsprechend sprechen wir über Bruder und Schwester. In der Regel immer persönlich. Und dann sprechen wir per der und du. Und häufig geht's nur um kleine Differenzen in irgendwelchen unwichtigen Dingen. Ach, lass doch dem anderen seine andere Meinung, der ist genauso überzeugt wie du selber. Das müssen wir lernen, das müssen wir ertragen. Die Versachlichung von Diskussionen. Da müssen wir auch arbeiten, ein Miteinander der Generationen. Wir müssen uns freilich auch klar machen, im Unterschied zur Ehe, nicht jeder Mensch liegt mir. Also das sollte für die Ehe nicht gelten. Also der Ehepartner, der sollte mir furchtbar sympathisch sein. Aber in der Gemeindewirklichkeit gibt's das, dass nicht jeder ist mir sympathisch, nicht jede Meinung, nicht jede Gestik, nicht, es gibt einfach Gesichter, die sind mir gleich, oder oder Stimme oder alles. Jeder muss damit rechnen, ich bin nicht jedem sympathisch. Wir müssen es akzeptieren, es gibt ein Spektrum an Formen, an Frömmigkeit im erlaubten Bereich und ich decke nicht alles ab. Und wir müssen auch lernen, wieder zu ermahnen und uns ermahnen zu lassen. Das ist bei uns fast ganz ausgestorben. Gegenseitig. Wir müssen es auch lernen zu sagen, da habe ich gefehlt. 1.2, ein paar grundsätzliche Hilfslinien. 1.2, ein paar grundsätzliche Hilfslinien. Erstens, den Nächsten achten als Geschöpf Gottes beziehungsweise als Kind Gottes. Die grundsätzliche Würde des Menschen. Wenigstens haben die Männer von Jabesch den Saul beerdigt. Der Mensch als Mensch hat eine Würde, weil er Geschöpf Gottes ist. Es lernen, den Menschen zu achten. Den Menschen zu achten, unabhängig von allem in seinem Leben, unabhängig von der Leistung, von der Gesundheit, von seiner Meinung, ja sogar von seinem Glauben. Der reiche Jüngling, der sich von Jesus abwandte, von dem über den heißt es, und Jesus hatte ihn lieb. Die Achtung vor dem Menschen gilt auch vor dem, mit dem ich es schwer habe. So wie David den Saul geachtet hat. Eine Grundeinstellung zu Menschen regelt manches in mir. Meine Gefühle und mein Reden. Ich muss zuerst diese Einstellung gewinnen, und dann muss ich an ihr arbeiten. Das sind keine Selbstverständlichkeiten. Ich muss an mir arbeiten, dass ich diese Einstellung gewinne. Und dann werden meine Gefühle und meine Worte nachfolgen. Der Mensch, jetzt sage ich mein Menschenbild, das ist angreifbar. Der Mensch wird dominiert von seinen Gefühlen. Die Gefühle sind die stärkere Macht im Menschen. Dem Mensch ist die Vernunft gegeben, um seine Gefühle zu lenken. Und wenn ich meine Gefühle lenken will über meine Einsicht und Vernunft, werden sie früher oder später nachfolgen. Gefühle folgen Kopf nach. Aber dazu ist Arbeit nötig. Wer die Gefühle nicht kontrolliert, hat ein chaotisches Gefühlsleben. Dann werde ich von den Gefühlen dominiert bleiben. Und dann gegebenenfalls, je nach Typ, werde ich ewig ein Streithammel bleiben, weil ich einer bin. Und wann werde ich nie trennen können Person und Sache, weil das nicht typisch ist für uns. Und das muss meine Vernunft, meine Einsicht, meinem Gefühl diktieren, so lange, bis es das Gefühl gefressen hat. Und so geschieht Veränderung. Ob Sie diesem Bild folgen können oder nicht, überlasse ich Ihnen. Sie werden mich aber kaum umstimmen können. Die Achtung gegenüber dem Menschen gilt auch dem einfachen Menschen, dem kranken Menschen, dem Kind, dem alten Menschen, dem sozial entgleisten Menschen, dem Sünder. Ohne Achtung vor dem Menschen wird Seelsorge problematisch. Denn dann werde ich vom Seelsorger zum Menschenverächter. Weil Seelsorger ist der menschliche Müllabladeplatz dieser Welt. Und wer hier den Menschen nicht achtet in seinem Menschsein, wird zum Menschenverächter. Zweitens, Ehrlichkeit. Lernen, die Dinge zu sehen und zu sagen, wie sie sind. Das gilt zunächst für mich persönlich, das muss ich einüben. Ich will nicht fliehen in Oberflächlichkeit, in Täuschungen, in persönliche Träumereien über meine Vergangenheit und meine Zukunft. Wir Menschen sind große Künstler, uns selber zu betrügen. Zunächst für mich Ehrlichkeit. Dann auch der Wunsch, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, sie kennenzulernen so gut wie möglich, um einen Menschen zu verstehen und ihn nicht falsch zu beurteilen, muss man ihn kennen. Allerdings hier Warnung vor falscher Neugierde. Wenn es nicht möglich ist, ihn kennenzulernen, sollte ich mir auch kein Urteil über ihn erlauben. Wenn es darum geht, um Ehrlichkeit, dann muss ich es lernen, die Wirklichkeit auszuhalten, wie sie ist, gerade die unangenehme. Wer sollte es können, wenn nicht wir Christen, die wir wissen, dass wir von einem anderen gehalten sind? Aber die Ehrlichkeit ist ganz entscheidend. Ohne Ehrlichkeit läuft gar nichts. Da verbessert sich auch keine Beziehungen, wenn sie in der Krise sind. Drittens. Einüben, über Probleme, Spannungen, Meinungsverschiedenheiten und so weiter zu reden. Auch unangenehme Dinge anzusprechen. Auch gegebenenfalls harte Dinge zu sagen. Der Samuel sagte zu Saul, morgen bist du tot. Das war nicht erbaulich. Wir müssen es gegebenenfalls lernen, die Dinge so zu sagen, wie sie sind. Und das ist gerade bei gestörten Beziehungen nicht immer einfach, als Betroffener oder als Außenstehender. Das heißt auch lernen, über eigene Mängel, Defizite, Gaben, Fehler und so weiter reden zu können. Viertens, Zeit haben. Beziehungen brauchen Zeit. Wer sich keine Zeit nehmen will für Beziehungen, soll die Beziehungen gleich gar nicht eingehen. Kaputte Beziehungen brauchen noch mehr Zeit. Ohne Zeit kann man nicht helfen, kann man nicht heilen. Fünftens, das geistliche Leben. Das war bis jetzt alles so ungeistlich, aber ich denke, das Geistliche ist eine Selbstverständlichkeit. Dass das Hören auf Gottes Wort und das Gebet dazugehört, brauche ich nicht mehr sagen. Wichtig ist mir im geistlichen Leben, dass wir es lernen, dass unser geistliches Leben, unser Stille vor Gott, unser Gebet, unser Hören auf Gottes Wort kein Überleben führt, isoliert von unserem Leben, von unserem Alltag, von unseren Gefühlen, von unseren Beziehungen. Das ist eine große Gefahr. Ich sage es jetzt etwas böse, es gibt Menschen, da trieft's vor Frömmigkeit. Aber zwischen der Frömmigkeit und dem Leben ist eine ganz dicke Isolationsschicht. Und das sind zwei Welten und das gibt's. Und das ist keine Weisheit. Gott möchte, dass mein Glaube hineinströmt in meinen Alltag, in mein Leben und diese prägt. Das soll der Glaube wirken. Und deshalb ist der Glaube, braucht immer diese Transformation hinein in mein Leben. Und deshalb gilt es in meiner stillen Zeit und im Gebet, mein Leben zu reflektieren. Übrigens, deshalb hat Gott den Menschen im alttestamentlichen Bund, im alten Bund mit dem Sabbat, Israel Zeit gegeben. Die meisten Gebote betreffen ja nicht den Kult, sondern den Alltag, den Umgang mit den Menschen, Leben, Ehe, Besitz, Wort und so weiter. Und da gibt Gott dem Menschen Zeit, denn ich kann meinen Alltag nicht vor Gott recht leben, wenn ich keine Zeit habe, meinen Alltag vor Gott zu reflektieren. Und diese Transformation muss geleistet werden. Sonst, ich sage es noch einmal, klingt alles, was wir sagen, furchtbar fromm, aber unser Verhalten, unser Alltag ist gleichsam abgeschottet und isoliert. Zweiter Hauptteil, Hilfen, wenn Beziehungen gestört oder zerbrochen sind. Erstens, ein geistlicher Aspekt, bete und arbeite. Bete dafür ganz konkret, aber arbeite auch daran. Wir sind von Bete nicht nur, was soll das nur hier? Es ist die göttliche Bestimmung des Menschen, beides zu tun. Zweitens, es ist zu fragen, um was für Beziehungen es geht. Wie gesagt, jetzt ist der Vortrag sehr allgemein. Bin ich Betroffener oder Beratender? Das macht ja einen großen Unterschied. Und dann muss ich bedenken, muss ich an diesen Beziehungen wirklich etwas tun? Das wird sich an der Art der Beziehung und an meiner Nähe entscheiden. Kann ich überhaupt etwas tun? Kann ich mit dem Zustand auch leben? Macht vielleicht der Versuch, das Ganze zu klären, das Ganze noch schlimmer? Das kann es auch geben. Ist es vielleicht zu spät? Haben sich die Dinge so verhärtet, dass nichts mehr geht? Wir können nicht alle Beziehungen ideal gestalten. Ich sage es noch einmal, wir hätten nichts anderes zu tun, als Beziehungen zu reparieren. Es ist klar, wenn es um meine Nächsten geht, muss ich, wenn es irgend geht, die Dinge ins Lot bringen. Aber selbst da kann es
die Situation geben, dass Dinge nicht geklärt werden, aber dass wir doch halbwegs miteinander klarkommen. Und dass der Versuch, die Dinge zu klären und Dinge auszuräumen, im Grunde die Beziehung voll ganz kaputt macht. Gerade im familiären Bereich, ich meine nicht in der Ehe, also das muss geklärt werden. Höchstens es seien zwei Mal, damit es Friede sind, nicht? Dann, das muss, aber nicht im, und zwischen Geschwistern und so, das sieht schon anders aus, nicht? Da kann sein, dass ich mich entscheide und sage, das entweder ich muss sehr viel Zeit aufwenden, oder ich lasse es auf einem Status, der noch erträglich ist. Das ist nicht ideal, aber erträglich. Aber wenn ich es klären wollte, wenn ich es ansprechen würde, ich kann den anderen so einschätzen, dann ist voll kaputt. Nicht? Da geht es auch ganz stark um die Frage der Einschätzung des Menschen. Ein Mensch, der überhaupt keine Kritik erträgt und annimmt, können Sie keine Probleme klären. Dann müssen Sie es gucken, dass es auf einem Niveau bleibt, mit dem man leben kann. Das ist einfach so. Das heißt, hier gehört eine ganz, ganz große Weisheit dazu. Was kann ich ertragen? Was muss ich ändern? Was kann ich nicht ändern? Wie sind die Menschen? Was ist möglich? Und das muss ich versuchen, rauszukriegen, zu prüfen, zu überlegen und dann vor Gott eine Entscheidung treffen und mich auch zu ihr stellen. Denken Sie sich nicht, es ließe sich alles auflösen in Wohlgefallen. So sind wir Menschen nicht. Auch nicht unter Christen. Denn ein bisschen eitel sind wir ja auch. Ich habe schon angesprochen, die wichtige Frage, müssen andere helfen? Das wäre ganz vor allem wichtig für Ehen. Dass man frühzeitig merkt, wenn eine Ehe in eine Krise schlittert, dass die Ehepartner ehrlich sind und sagen, das Schiff kriegen wir miteinander nicht mehr flott. Da brauchen wir eine Eheberatung, eine erfahrene Eheberatung. Und wir sind uns nicht zu stolz, das einzusehen. Je weiter man Problemlösungen hinausschiebt, je manifester die Dinge werden, umso schwerer wird es zu helfen. Natürlich auch die Frage, muss ich als Außenstehender auf jemanden zugehen? Drittens, ein Dreischritter Hilfe. Ich muss Ihnen hier zumuten, dass ich in diesen Dingen ein relativ übertriebener Verstandesmensch bin. Das sagt man manchen Männern sowieso eher nach. Notwendig für die Hilfe ist von vornherein die Deemotionalisierung. Konflikte kann man nicht emotional klären. Das heißt, wir müssen ständig versuchen zu deemotionalisieren. Nur mit der Deemotionalisierung gelingt die Deeskalierung. Ja, weil mit dem Gefühl, da sind wir, da geht's hoch. Und wenn ich den schon sehe, und wenn ich das schon höre, und Deemotionalisierung. Gefühle sind natürlich verständlich. Ich habe Menschen beraten und ihnen Tipps gegeben, was sie tun sollen aus der Distanz des Beraters. Sie konnten es nicht tun, weil die Gefühle mit ihnen durchgingen. Es ist verständlich. Muss man in Geduld wieder darauf hinwirken, dass endlich die Dinge nüchtern angepackt werden. Sehen Sie, wenn man den Gefühlen den Lauf lässt, dann gleicht man einem Betrunkenen. Ein Betrunkener kann keine Probleme lösen. Das ist so hart, das ist nichts gegen die Gefühle. Aber alles im Menschen hat seinen Platz. Und Problemlösen aus der Emotion ist völlig unmöglich. Halte ich für undenkbar. Die Gefühle sollen sich woanders austoben. Am Sonntag auf der Schwäbischen Alb im Schnee zum Beispiel. Manchen muss man wirklich den Einsatz des Verstandes ans Herz legen, werdet doch endlich nüchtern.
Ich sprach von einem Dreischritt. Erster Schritt, die ehrliche Bestandsaufnahme, die Klärung der Ist-Situation. Was ist das Problem? Wie sieht die Gegenwart aus? Wo hakt's? Dieser ehrlichen Bestandsaufnahme darf man nicht entfliehen. Der zweite Schritt, die Frage nach den Ursachen. Die Frage nach der Ursache führt in der Regel immer in die Vergangenheit. Wo sollen sie auch sonst hinführen? Ich glaube, dass man ohne eine Analyse, nicht der ganzen Vergangenheit, aber des wichtiger Aspekte für dieses Problem, nicht an der Analyse der Vergangenheit vorbeikommt. Was ist die Wurzel für dieses Problem? An was liegt's? Wie hat sich die Sache weiterentwickelt? Wie hat sie sich verschlimmert? Was hat sich eingeschliffen? Was hat sich verfestigt an Verhaltensmechanismus? Ich persönlich glaube nicht, dass es Lösungen in der Regel ohne diese Rückfrage gibt. Ich arbeite sehr stark in diesem Sinne analytisch im Blick auf die Vergangenheit, weil ich auf der Suche bin nach der Wurzel. Und die brauche ich. Mir kam gerade der Zahnarzt in den Kopf. Der guckt auch ab und zu nach den Wurzeln. Es ist nicht immer möglich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hilft, wenn man den richtigen Punkt findet. Für die Seelsorge bedeutet das, es ist nicht ein falsches Schnüffeln. Das Gegenüber ist immer frei, das zu sagen, was er sagen will. Ich habe die Erfahrung erstaunlicher Offenheit gemacht. Vor allem jüngere Leute sind frei, heute Dinge zu sagen aus ihrem Leben. Das ist unglaublich. Je tiefer die Dinge hineingehen und je länger sie zurückreichen, dann könnte es nötig sein, dass man einen Therapeuten braucht. Wenn man meint, man hätte eine Ursache, die Gründe gefunden, ist natürlich der dritte Schritt, welche Lösungen sind möglich? Versuchen, Schritte konkret zu gehen. Das sind für Christen häufig auch geistliche Schritte geistlicher Veränderungen, neues Denken, neues Urteilen, neue Theologie. Es könnte sein, dass mancher Christ erst aufgrund eines Problems das Evangelium entdeckt, beziehungsweise dass es vom Kopf in das Herz rutscht. Je nach Situation kann sich die Lösung auf eine Person beziehen oder auf mehrere. Bei der Ehe sollten es beide sein. Wenn aber ein Partner nicht mitmacht oder wenn eine Ehe schon gebrochen ist, dann kann sein, dass ich in einer veränderten Situation nur noch einem helfen kann oder dass nur einer zurechtkommt. In anderen Situationen kann es sein, dass nur ein Mensch zurechtkommt, weil sich für die anderen dies nicht als Problem darstellt, je nach Situation. Da könnte man jetzt auch Beispiele erzählen. Es ist mir ein junger Mann in Erinnerung. Das Beispiel ist so dermaßen verfremdet, dass sie den Menschen nicht erraten werden. Es ist ein Kombinationsbeispiel, ich sage das ehrlich dazu. Es könnte ja auch eine alte Frau sein. Aber es war jetzt ein junger Mann, also in meinem Beispiel. Ein junger Mann, ein Christ, sein Hauptproblem Unzufriedenheit, keine Freude mehr, bis hin zur Depression, einer wachsenden Depression. Im Gespräch stellt sich heraus, ganz große familiäre Spannungen. Elternhaus, allerdings dieser junge Mann schon weg vom Elternhaus,
und die Geschwister. Was war das Problem? Eine leistungsorientierte Erziehung und ein leistungsorientierter christlicher Glaube. Der Mensch hat sich nicht als Christ definiert über die Gnade, über das Angenommensein, sondern über die Leistung. Das war im Elternhaus vorgelebt worden. Grundsätzlich und auch im Glauben. Wie kann man einem solchen Menschen helfen? Der erste Schritt, ich muss diesem jungen Mann zunächst alleine helfen. Dass er dies aufarbeitet, geistlich in seinem Leben. Ich definiere mich als Christ nicht über meine Leistung, sondern über das Evangelium. Ich bin von Gott angenommen, ob ich im Examen eine 1 habe oder eine 6. Das ist Gott zunächst einmal egal. Er liebt mich trotzdem. Ich vermute, dass Gott auch die 1 lieber wäre als die 6, aber er liebt mich auch mit der 6. Das ist wichtig. Die Definition des Christen von der Annahme her. Und ob Sie es glauben oder nicht, es braucht Zeit, bis man das gelernt hat, geistlich. Dann muss ich diesen Menschen stabilisieren, oder dieser Mensch sich selber. Wenn es in der Seelsorge ist, dann muss ich diesen Menschen stabilisieren, dass er über diese geistliche Erkenntnis zur Selbstannahme kommt mit seinen Schwächen und Fehlern. Und weiß, ich bin von Gott so angenommen und so kann ich auch meiner Umwelt begegnen. In dieser Phase werde ich ihm sogar raten, von seiner Familie auf Distanz zu gehen. Denn dort lernt er wieder die alten Mechanismen. Also ich werde in dieser Phase vielleicht sogar die Beziehungsprobleme gar nicht lösen, sondern vielleicht sogar verschärfen. Weil dieser Mensch zunächst stabilisiert werden muss, dass er dann seiner Familie begegnen kann. Wenn dieser Mensch stabil ist, könnte ich auch einen Punkt setzen und sagen, der ist überlebensfähig. Der ist nicht mehr unzufrieden, der hat die Freude im Herrn erfahren, er hat das Evangelium erkannt, er bringt so viel Leistung wie vorher, vielleicht sogar nicht noch mehr, aber definiert sich nicht mehr darüber. Könnte ich einen Schlussstrich ziehen? Das wird in einem Familienkonflikt je nach Situation auch in der Regel für mich der Fall sein. Oder ich könnte jetzt weitermachen. Und dann wären die Eltern und Geschwister dran. Und dann müsste man dort wieder von vorne einsetzen und diese Themen ansprechen, die hier schiefgelaufen sind und die zu einem Konflikt in der Familie geführt haben, bis hin zur großen Not einer Person. Und wenn es dann die ganze Familie erkennen und einsehen würde, dann wären wir ganz am Ziel. Sie merken, ein Beispiel, man könnte viele andere nennen, wie man versuchen kann, dem Einzelnen und der Gemeinschaft zu helfen. Viertens, eine Hauptfrage, sind die Beteiligten bereit? Das ist die Grundfrage. Wenn ja, kann es Hilfe geben. Wenn ja, kann es trotzdem scheitern. Es gibt gestörte Beziehungen, die lassen sich bei aller Mühe nicht mehr reparieren. Es ist vor allem die Frage, ob alle Beteiligten auch die Einsicht haben zur Veränderung, Einsicht und Bereitschaft zur Veränderung. Wenn es keine Einsicht und Bereitschaft gibt zur Veränderung, dann bleiben Verhältnisse gestört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sind alle Beteiligten bereit? Ich muss bereit sein, mich zu verändern. Für die Eheseelsorge ganz wichtig,
Man wird gelegentlich als Seelsorger von einer Seite instrumentalisiert. Hilf du mir gegen meine Frau oder gegen meinen Mann. Meine Frau oder mein Mann muss sich ändern. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Betroffene ist immer auch mit drin. Gelegentlich habe ich sogar die Erfahrung gemacht, der die Hilfe gesucht hat, trägt die eigentliche Schuld und der muss sich ändern und nicht der andere. Und wenn die Einsicht nicht kommt, ich bin's auch, sondern die Erwartung nur an den anderen, dann kann's nicht funktionieren. Das muss man dann zur Kenntnis nehmen. Es bleibt dann, wie es ist. Wir können scheitern, persönlich, wenn wir persönlich betroffen sind und wenn wir es mit anderen zu tun haben. Das müssen wir ertragen. Wenn nur ein Teil der Beteiligten bereit ist, dann soll er versuchen, sich zu verändern, seinen Weg zu gehen, Hilfe in Anspruch nehmen und dann versuchen, so gut es geht, mit der Situation zurechtzukommen. Und da ist dann auch die Demut gefragt und das Tragen. Es gibt gescheiterte Beziehungen, die nicht mehr repariert werden können, und das ist eine Lebenslast. Und da ist einfach dann die Demut gefragt, dass ich sage, ja, ich bin an diesem Punkt gescheitert. Das muss ich mir selber eingestehen. Und man muss es auch den Betroffenen zumuten, so schwer das ist. Das ähnelt dann im Prozess, im Ablauf einem Trauerprozess. Nicht, wenn eine Ehe kaputt geht, das ist fast wie ein Sterben. Es sei denn, man nehme das sehr leichtfertig und schwebt da drüber, aber von dem gehen wir jetzt einfach nicht aus. Da ist dann Demut und Tragen gefragt, es geht nicht anders. Ein letztes, wir brauchen, ob als Betroffene oder als Beteiligte, Geduld. Der Mensch ändert sich langsam. Dinge werden langsam bewusst. Es sind oft viele Gespräche, die man braucht, bis es Beteiligten bewusst wird, was alles dranhängt, wie die Beziehungen sind im Lebensgeflecht. Bis man die Wurzel findet, bis es zu Veränderungen kommt. Es geht nie von heute auf morgen. Wir sind in der Regel immer viel zu ungeduldig. Die Betroffenen und die Beteiligten, wir meinen, wir drücken auf einen Knopf und dann funktioniert es schon. Wir machen es uns bewusst und dann leben wir es auch. Nein, es muss bewusst gemacht werden, dann muss es umgesetzt werden. Im Alltag wird es wieder vergessen und dann schleifen sich die alten Dinge wieder ein. Dann muss es wieder bewusst gemacht werden. So langsam geht es. Es braucht Zeit. Das heißt, wo es wirklich echte Konflikte gibt, auch in ganz engen Beziehungen, brauchen Menschen Geduld miteinander, die Dinge wieder ins Reine zu bringen. Das geht nicht hoppla hopp. Diese Geduld ist nötig und die muss man aufbringen. Schenke es Gott, dass wir viel dazu tun können, dass wir viel lernen, dass wir als Gemeinde Jesu lernen aus seinem Wort und vor allem, dass wir geistliche Weisheit bekommen, der Lebensgestaltung, dass wir unsere Beziehungen so gut wie möglich leben können. Es ist wichtig, dass wir helfen im Vorfeld. Wenn Dinge kaputt sind, dann ist viel schwerer. Und deshalb, wo wir mithelfen können, in der Gemeinde, in Jugendkreisen, bei Familien, bei jungen Menschen, bei jungen Eltern, bei Kindern, helfen, dass es im Vorfeld gelingt. Gott ist ein Gott, der möchte, dass unser Leben gelingt. Gott ist ein Gott, der möchte, dass unsere Beziehungen gelingen. Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir glücklich sind. Und dafür sollten wir arbeiten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deine Weisheit für die Beziehungen, in denen wir stehen, in den Familien, in der Gemeinde, in Ehen, in unseren Aufgaben, in der Unterweisung, im Unterricht, in der Jugendarbeit, wo auch immer. Wir wollen dich bitten, gib, dass wir beitragen können, dass Menschen ertüchtigt werden zum Leben und das heißt auch zum Umgang miteinander. Zum Umgang miteinander in Konflikten, zur Konfliktlösung, dass wir helfen können zu einer guten Gesprächskultur und so weiter und so fort. Wir wollen dich bitten, dass du uns befähigst und dass du es zunächst an unserem eigenen Leben tust. Herr, wir befehlen uns dir an in diesen Aufgaben und bitten dich um deine Führung, um deine Weisheit, um deine Geduld, um deine Treue, um dein Erbarmen. Wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen und bitten dich, rüste uns dazu aus. Amen.